für dich, wirst du für mich der Engel sein. Wirst du für mich, bin ich für dich, wirst du für mich der Engel sein. Welcher Engel bringt uns Grüße von einem, der uns liebt? Welcher Engel lässt uns wissen, dass es ein Zuhause gibt? Welcher Engel öffnet Ohren, die Geheimnisse verstehen? Welcher Engel leiht uns Flügel, unseren Himmel einzusehen? Wirst du für mich, werd ich für dich, wirst du für mich der Engel sein? Wirst du für mich, werd ich für dich, wirst du für mich der Engel sein? Welcher Engel wacht wohl über uns und sorgt für guten Schlaf? Welcher Engel weckt zur rechten Zeit bei Unheil und Gefahr? Welcher Engel nimmt uns bei der Hand und lässt uns nicht im Stich? Welcher Engel führt auf geradem Weg und nicht ins Missgeschick? Wirst du für mich, werd ich für dich, wirst du für mich der Engel sein? Wirst du für mich, werd ich für dich, wirst du für mich der Engel sein? Welcher Engel wird uns zeigen, das Leben zu bestehen? Welcher Engel schenkt uns Augen, die im Keim die Frucht schon sehen? Welcher Engel wird uns sagen, dass das Leben weitergeht? Welcher Engel wird wohl kommen, der den Stein vom Grabe hebt? Wirst du für mich, werd ich für dich, wirst du für mich der Engel sein? Wirst du für mich, werd ich für dich, wirst du für mich der Engel sein?
Liebe Freunde, bei einer Stadtbesichtigung von Karl-Marx-Stadt fragt einer den Stadtführer, wurden in dieser Stadt auch große Persönlichkeiten geboren? Die Antwort, nein, immer nur kleine Babys. Karl-Marx zum Beispiel ist in dieser Stadt auch nicht geboren worden, der ist auch nie hier gewesen. Als der zu uns kam, da war der ja schon ziemlich groß. Aber Karl-Marx-Stadt wurde Karl-Marx-Stadt genannt, weil der Geist von Karl Marx diese Stadt bestimmen sollte. Und Caesarea wurde Caesarea genannt, weil der Geist vom Caesar diese Stadt bestimmen sollte. Caesar hieß der Kaiser des römischen Weltreiches. Der war die Verkörperung des ganzen Staates. Der wurde verehrt wie ein Gott. Der wurde angebetet als ein Gott. Auf jeden Pfennig, den der Bürger bezahlte, war das Bild vom Kaiser aufgeprägt. Auf jedem öffentlichen Platz, den der Bürger betritt, ist ein Standbild seiner Majestät aufgestellt. Auf jeder Veranstaltung, die der Bürger besucht, wird eine Lobrede auf den Kaiser aufgesagt. Man kann sich drehen und wenden, wie man will, überall stößt man auf den Kaiser. Eine andächtige Verneigung vor seinem Standbild ist selbstverständlich. Lobeshymnen auf den Diktator sind möglichst laut und kräftig mitzusingen. Bedingungsloser Gehorsam gegenüber dem Kaiser ist die erste Bürgerpflicht. Alle Bürger sind auf den gleichen Glauben geschult und müssen den Kaiser als Gott anbeten. Also mit einem Wort, in Caesarea herrscht der Personenkult. Und nun liegt mitten in dieser Stadt ein Haus, in dem ein völlig anderer Geist weht. Das ist das Haus eines Soldaten der römischen Armee. Der Mann heißt Cornelius, der ist Römer, also von Kindheit an im Geiste des römischen Diktators erzogen. Der hat noch nie was anderes gehört, als dass sein Kaiser der Größte und der Beste ist. Der größte Feldherr aller Zeiten, der weiseste aller Staatenlenker, der gütigste aller Landesväter. Das hat der Cornelius alles schon mit der Muttermilch eingesogen, im Kindergarten mitgesungen, dann alle Schulungen durchlaufen. Beim Kommiss hat er dann Karriere gemacht und ist in der Armee des Gottkaisers bis zum Hauptmann gebracht. Cornelius macht den Eindruck eines kaisertreuen Soldaten. Aber eins macht er nicht mit, nämlich die Anbetung des Kaisers. Das hat er begriffen, dass man einen Diktator, einen Machthaber, einen Menschen nicht wie einen Gott anbeten kann, sondern dass so etwas Gotteslästerung ist. Natürlich ist der Cornelius da nicht von selber drauf gekommen. Nach seiner ganzen Erziehung und nach seinem Ausbildungsgang war das ja gar nicht möglich. Aber in Caesarea, da lebte noch eine andere Gruppe von Menschen, die dem Personenkult nicht mitmachten. Das waren die Juden. Und mit denen war er in Kontakt gekommen, der musste die nämlich beaufsichtigen und kontrollieren. Und während er die Juden bespitzelt hat, da hat er gehört, dass Gott, der ewige Gott, im ersten seiner 10 Gebote gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und als er das gehört hat, da hat er mit dem Personenkult Schluss gemacht. Der blieb, was er gewesen war, ein treuer Soldat seines Kaisers. Aber er betete den nicht mehr als Gott an, sondern betete jetzt zu dem lebendigen Gott. Wisst ihr, ob einer wirklich fromm ist oder bloß so tut, das merkt man nämlich daran, ob er betet. Für wen Gott bloß ein Diskussionsgegenstand ist, der betet nicht. Beten, das tun nur Menschen, die in Gott ihren Vater erkannt haben. Und wer in Gott seinen Vater erkannt hat, der erkennt dann in den Mitmenschen seine Brüder. So ging das dem Cornelius. Auf einmal merkt er ist nicht alleine auf der Welt, sondern es gibt um ihn noch viele andere Menschen und vor allem Menschen, die Hilfe brauchen. Und zwar seine Hilfe. Und so hat der Mann angefangen, die Armen finanziell zu unterstützen. Denn Beten alleine tut es ja auch nicht. Es muss ja noch die Tat dazukommen. So einer war also der Cornelius. Nicht ein religiös angehauchter Intellektueller oder so ein christlich verbrämter Humanist. Das war kein frommer Schwätzer. Sondern das war einer, der Gott als lebendige Macht erfahren hat und der nun Gott bedingungslosen Gehorsam leistet. So einer war der Cornelius. Eines Tages, das könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte, im Kapitel 10 steht das, also eines Tages, da bekommt Cornelius einen Befehl, und zwar von Gott. Er soll jemanden seiner Untergebenen nach Joppe schicken. Joppe ist ein kleines Nest, 58 Kilometer von ihm entfernt. Und die sollen in das Haus eines Gerbers gehen, und bei dem Gerber ist ein gewisser Petrus zu Besuch, und diesen Petrus soll er herbeischaffen. Cornelius hat keine blasse Ahnung, wer Petrus ist, hat den Namen noch nie gehört, so wie ich den Namen Dack bis vorhin auch noch nicht gehört hatte. Der hat keine Ahnung, was das Ganze soll. Der hat nur den Befehl von Gott und er gehorcht. Und auch der Petrus hat keine Ahnung. Der weiß nicht, worum es sich handelt. Auch der hat nur den Befehl Gottes. Er soll den Boten, die von dem Hauptmann kommen, folgen. Auch der Petrus weiß nicht, was er da soll und was das Ganze bedeuten soll. Jedenfalls geht er mit. Cornelius hat inzwischen alles zum Empfang vorbereitet. Er hat seine Verwandten und Freunde eingeladen. Und jetzt sitzen die nur alle im Sonntagsanzug da, so wie das Publikum bei der Sendung Schokolade oder sowas. Und nun warten die gespannt, was da kommen wird. Ich stelle mir vor, das muss eine ziemlich komische Situation gewesen sein. Man kann sich ja denken, dass die Freunde eines Hauptmanns aus der römischen Armee, das ist ja nun nicht irgendwer gewesen. Das waren Industrielle oder hohe Militärs, vielleicht Akademiker nebst ihren Gattinnen, die samt und sonders in Samt und Kleid, in Seide gekleidet sind und eine große Wolke von Parfüm eingehüllt. Also alles so eine feine Pinkel, die, wenn sie aus der Kaffeetasse trinken, so den kleinen Finger abspreizen. Und die mit Leuten wie Gerbern und Fischern normalerweise keinen gesellschaftlichen Kontakt haben. Und in dieser erlauchte Gesellschaft von vornehmen Damen und Herren, da tritt also jetzt der Petrus ein. Petrus ist ein ehemaliger Fischer, Mann ohne Kinderstube, ohne Schulbildung, ohne jede Beziehung zur römischen Kultur. Vertreter der Arbeiterklasse, Pfoten wie Schaufelräder, Thunfischparfüm, Und der bringt gleich noch ein paar Typen ähnlichen Kalibers mit. Alle ohne Schlips und alle in Latzhose. Also was da in Hauptmanns guter Stube zusammentrifft, das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und wenn die vornehmen Herrschaften der High Society zufällig auf der Straße dieser Gruppe von armen Proletariern begegnet wären, da hätten die beide um sich gegeneinander einen großen Bogen gemacht. Aber weil Gott selber diese Menschen aus ganz verschiedenen Rassen und Klassen und Völkern und Bildungsstufen und Berufen zusammengerufen hat, da sitzen die friedlich unter einem Dach, wie so eine gute Hausgemeinschaft beim gemütlichen Fernsehabend. Vorläufig gucken die sich alle erstmal ein bisschen befremdet und neugierig an. Man kennt sich noch nicht. Man kennt auch das Programm des Abends noch nicht. Am neugierigsten ist der Petrus und der stellt auch als erster die Frage und sagt, also kann mir vielleicht mal irgendjemand von euch erklären, was hier läuft heute Abend? Wollt ihr irgendwas von mir? Da erzählt der Cornelius nun von dem Befehl, den er bekommen hat, dass er ihn ausgeführt hat und so weiter und so fort. Und sagt am Schluss seiner Begrüßungsrede, nun sind wir alle zusammen hier vor Gott, um alles zu hören, was dir von Gott befohlen ist. Jetzt richten sich alle Blicke auf Petrus. Der soll also was sagen. Und dem Petrus, dem fällt sofort der Missionsbefehl ein, wo Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Niemals hat Jesus dem Petrus befohlen, er soll irgendwelche frommen Reden halten oder feierliche Ansprachen oder religiöse Bedürfnisse befriedigen, sondern ihm war befohlen, von Jesus zu reden. Also legt er los und erzählt jetzt frisch von der Leber weg den Damen und Herren die neuesten Nachrichten von seinem Freund Jesus. Nicht irgendwelche hohen Gedanken oder irgendwelche tiefsinnigen Lehren. Von hohen Gedanken und Lehren hat die Menschheit mehr als genug. Was der Mensch braucht, ist Heilung, ist Hilfe, ist Befreiung. Und das war's, was Jesus gebracht hat. Also erzählt der Petrus, was Jesus gemacht hat. Er hat sich um die Kranken gekümmert. Er ist gut zu den Menschen gewesen. Er hat Leute von ihrer Schuld befreit. Er hat gepredigt, er hat die Menschen zur Umkehr gerufen. Und dann haben sie ihn gekreuzigt. Und dann erzählt er, dass Jesus aus dem Grab rausgekommen ist und auferstanden ist. Und dass er selber, der Petrus, mit einigen seiner Freunde, mit diesem auferstandenen Jesus zusammen gegessen und getrunken hat. Und dann schließt er seinen Bericht mit folgendem Satz. Jesus hat uns befohlen zu predigen dem Volk, und zu bezeugen, dass er ist eingesetzt von Gott zum Richter der Lebenden und der Toten. Und dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Jetzt war's also raus. Mitten im Lager eines römischen Diktators, dessen Soldaten ja Jesus ans Kreuz genagelt haben, und der unumschränkt über das Leben seiner Untertanen herrscht, da behauptet hier ein jüdischer Fischer, Jesus lebt, der ist von Gott eingesetzt als Richter über alle Menschen und wer an den glaubt, dem wird seine Sünde vergeben. Das ist für eine Evangelisation vor Heiden, die zum ersten Mal im Leben von Jesus hören, eine ziemlich massive Botschaft. Mir wird bei der Evangelisation oft gesagt, da musst du ein bisschen vorsichtig rangehen. Du willst doch die Leute gewinnen und nicht abschrecken. Du musst also solche unangenehmen Themen wie Gericht und Sünde erstmal auslassen und redst am besten erstmal von der Liebe Gottes und das Gericht kriegt man dann später. Aber erstens kann man von der Liebe Gottes gar nicht reden, ohne vom Gericht und von der Sünde zu reden. Denn die Liebe Gottes besteht ja gerade darin, dass Gott seinen Sohn gibt an unserer Stelle, damit wir frei sind von unserer Sünde, damit wir Freispruch kriegen können im Gericht. Und zweitens hat Jesus im Missionsbefehl gesagt, wir sollen alles lehren, was er befohlen hat. Und der Cornelius hat ja drittens verlangt, Wir wollen von dir alles hören, was Gott dir aufgetragen hat. Die wollten ja alles hören. Leute, die Menschen haben ein Recht darauf, die volle Botschaft gesagt zu bekommen. Und die Kirche hat die Pflicht, das volle Evangelium zu predigen. Leider ist die Kirche dem Missionsbeispiel von Petrus nicht immer gefolgt. Und die Folge davon ist, dass der Missionsauftrag von Jesus bis zum heutigen Tage immer noch nicht erfüllt ist. Leute, von den etwas über 5 Milliarden Menschen, die auf unserem Globus leben, da leben 3 Milliarden, die haben noch nie den Namen von Jesus gehört. Denen hat noch niemand gesagt, dass es eine Errettung von der Sünde gibt. Denen hat noch niemand gesagt, dass sie frei werden können von ihrer Schuld. Dass es einen Himmel gibt, eine Erlösung, einen Erlöser. Diesen 3 Milliarden Menschen von Jesus zu erzählen, das ist die Hauptaufgabe der Kirche. Dazu ist die Kirche nämlich da, und wenn sie das nicht tut, hat sie gar kein Recht, da zu sein. Ein Professor hat jetzt mal geschrieben, wir stehen als Mitarbeiter von Jesus im größten Arbeitsfeld, sehen uns mit der größten Aufgabe konfrontiert, die je den Christen gestellt war, haben mit der größten Konkurrenz zu rechnen und sind beauftragt, der Welt das größte Geschenk zu bringen, das Heil und Rettung bedeutet, Jesus Christus. Wie viel unserer Gaben, unseres Besitzes, unserer Gebete, unserer Liebe sind wir bereit einzusetzen? Ich fordere euch auf, im Namen von Jesus Gottes Mitarbeiter zu werden, in dem größten Unternehmen, das es gibt in dieser Welt, der Evangelisation der ganzen Erde. Leute, heute ist nicht nur der Geburtstag der Kirche, heute ist der Gebetstag für die Weltevangelisation. Und bei der Weltevangelisation, da geht es darum, dass die ganze Kirche der ganzen Welt das ganze Evangelium bringt. Der Petrus, der hat das Evangelium nicht bloß in Auswahl gebracht. Der hat nicht verschämt von der Liebe Gottes gesäuselt, sondern der hat auch vom Gericht. Der hat auch von der Sünde gesprochen, als er die Vergebung angeboten hat. Der hat offen alles ausgesprochen, und deshalb stand der Himmel offen über ihm und hat seine Kräfte über ihm ausgegossen. Denn in dem Moment, wo der Petrus vom Gericht redet und von der Sünde, da tut sich was. Noch während er redet, fangen die anderen alle auch an zu reden. Die ganze Versammlung gerät in Bewegung, wird von einer Unruhe gepackt, die explodiert sozusagen. Und der Unruhestifter, der das Ganze zum Kochen bringt, das ist, so heißt es hier, der Heilige Geist. Ich weiß nicht, was du dir bisher unter dem Heiligen Geist vorgestellt hast. Vielleicht überhaupt nichts. Du erfährst hier jedenfalls, der Heilige Geist ist eine Kraft. Eine Kraft, die Menschen verwandeln kann, in Bewegung setzen kann. So wie hier diese bunte Gesellschaft in der Wohnstube vom Hauptmann Cornelius. Denn dass die alle vom Heiligen Geist gepackt sind, das wird daran deutlich, dass die anfangen, den Namen Gottes auszurufen und Gott anzubeten. Und das ist nicht das Verdienst von dem Petrus. Also die Predigt, die der damals gehalten hat, müsst ihr mal nachlesen, Apostelgeschichte 10, die ist so trocken, man könnte fast sagen, so langweilig, so durchschnittlich. Und trotzdem werden seine Zuhörer im Innersten gepackt und umgekrempelt. Und die gleichen Leute, die eben noch gottlose Parolen geprägt haben, zu Ehren eines Kaisers, die singen jetzt zu Ehren von Jesus ein Loblied. Mitten im Lager einer gottlosen Weltanschauung, unter Unkirchlichen und unter Heiden, da entsteht durch die Durchschnittspredigt eines ungebildeten Fischers eine Gemeinde. Sowas bringt eben bloß der Heilige Geist fertig. Der bringt es fertig, dass aus Offizieren und Fischern, aus Intellektuellen und aus Arbeitern, aus Juden und Römern, Negern und Weißen, Lang- und Kurzhaarigen, Deutschen und Amerikanern, eine Gemeinschaft wird, eine Gemeinde, die Kirche. Das spielt für den Heiligen Geist überhaupt keine Rolle, ob du aus dem Villenviertel stammst oder aus dem Neubauviertel, ob du Atheist bist oder Besitzer eines Konfirmationsscheines, ob du Kirchengegner bist oder Sympathisant. Der Heilige Geist kann jeden von euch auch zum Glauben bringen. Das kann kein anderer, ich kann das zum Beispiel auch nicht. Ich kann mir hier den Mund fusselig reden, werde keinen überzeugen, wenn diese Überzeugungsarbeit nicht der Heilige Geist leistet. Ich bin nur Werkzeug. Aber ich kann euch sagen, dass der Heilige Geist schon angefangen hat, an euch zu arbeiten. Die ersten Wirkungen sind schon sichtbar, denn schon die Tatsache, dass du hier bist, das ist die erste Wirkung des Heiligen Geistes. Aber der Heilige Geist will ja nicht bloß, dass du hierher kommst, sondern dass du hier zum Glauben an Jesus kommst und deine Sünden loswirst. Jetzt erzähl mir nicht, du wüsstest nicht, was eine Sünde ist oder du hättest keine. Du weißt doch ganz genau, dass es vor Gott nicht in Ordnung ist, wenn du den Geschlechtspartner wechselst, Krach mit den Eltern hast, heuchelst, nach ganz anderen Maßstäben lebst und nicht nach denen der Bibel. Wenn du gegen dein Gewissen handelst, wenn du dich besäufst, wenn du so tust, als ob es keine nächsten Menschen neben dir gäbe. Und wenn du es wirklich nicht weißt, da hast du es ja jetzt von mir gehört, dass so ein Leben nicht in Ordnung ist. Ein Leben, das ohne Gott gelebt wird, gut oder schlecht, das ist Sünde. Nun will Gott aber nicht, dass du verkehrt lebst. Er will ja nicht, dass dein Leben vor den Baum geht. Sondern er will dir deine Sünde vergeben, er will dir die Kraft geben, ein neues Leben anzufangen. Also mit anderen Worten, er will in dein Leben seinen Heiligen Geist geben. Damit dein Leben eine neue Richtung bekommt. Damit deine Gedanken auf eine neue Gedankenrichtung kommen. Es gibt keine Sünde, die der Heilige Geist nicht vergeben könnte. Aber es gibt eine Sünde, so steht in der Bibel, die wird Gott nicht vergeben. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und die Sünde gegen den Heiligen Geist, das ist nichts anderes als der Unglaube. Und deshalb warne ich dich, die Frage des Glaubens so auf die leichte Schulter zu nehmen, als ob das eine Nebensache wäre. Im Gegenteil, das ist die wichtigste Frage deines Lebens. Daran entscheidet sich ja einmal, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst, bei Gott oder nicht bei Gott. Sag jetzt nicht, also ich möchte zwar glauben, aber ich kann nicht. Du kannst. Und selbst wenn du ein Leben lang bis zu dieser Stunde als Atheist erzogen worden bist, wenn du heute zum ersten Mal in einer Kirche bist, wenn du jetzt zum ersten Mal von Jesus gehört hast, kannst du glauben, wenn du willst. Wenn der Heilige Geist durch die Predigt des Petrus diesen im Personenkult gedrillten Soldaten verwandelt hat, da kann er auch durch meine Predigt dich zum Glauben bringen. Der Heilige Geist will dich nicht einfach überfallen, verstehst du? Der will deine Einwilligung. Der will dein Ja. Das geht nicht darum, ob du glauben kannst, sondern es geht darum, ob du glauben willst. Die Frage ist, willst du? Du stehst vor einer Entscheidung, verstehst du? Du stehst vor einer Wahl. Das Kennzeichen einer Wahl ist, dass man sich mindestens zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden kann, sonst ist es ja keine. Gott bietet dir. Gott bietet dir eine Wahl an. Deswegen hast du nämlich dieses Leben überhaupt von ihm bekommen. Dass du Zeit hast, dich zu entscheiden. Und egal wie du dich entscheidest bei der Wahl, die Gott dir anbietet, beides hat für dein Leben und für deine Ewigkeit und dein ewiges Leben Konsequenzen. Gott bietet dir zwei Möglichkeiten an, zwischen denen du dich entscheiden musst. So steht es im 5. Buch Mose im Kapitel 30. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben wählst. Wähle das Leben. Lasst uns jetzt beten.
Herr Jesus Christus, ich möchte dich jetzt für die bitten, die vor dieser Entscheidung stehen. Schenke ihnen den Mut dazu, bei dir einzusteigen. Und Herr, ich möchte dich jetzt für die bitten, die diese Entscheidung schon gefällt haben, dass du sie durch deinen Geist daran erinnerst, dass sie jetzt zu Boten deiner frohen Botschaft geworden sind. Und Herr, wir wollen auch an den Tag der Weltevangelisation denken. Sende mutige Männer hinaus in die Welt und schenke, dass diese vielen, diese Massen deine Botschaft hören, dass sie Gelegenheit bekommen, sich zu entscheiden für dich und in aller Ewigkeit mit in deinem Reich dabei zu sein. Vater unser im Himmel, geheiliget werde dein Name, dein Reich komme.
Am Fenster an einem Samstagnachmittag, es ist Adventszeit, liegt noch kein Schnee, und auf der Straße probiert ein Kind sein Fahrrad aus, da denkt sie traurig, und wen beschenke ich? Kaum einer sieht, wie sehr sie Angst hat. Mach dir nichts draus, sagt sich so leicht. Lädt man sie ein, spürt sie das Mitleid. Gut siehst du aus, hört sie dann oft. Doch weil sie ihre Sehnsucht ernster nimmt als ihre Wirklichkeit, reicht nicht das Beste, was real geschieht, an ihren Traum. Wo ist ein Mensch, der ihr ganz praktisch zeigt, wie er es möglich macht, dass er die eigenen Grenzen akzeptiert, wo darin lebt? Sie sitzt am Fenster, ein Freitagabend im April, bei ihren Schülern ist sie beliebt. Doch gegenüber gibt es ein kleines Restaurant, an allen Tischen sitzt je ein Paar. Bücher und Kunst, gutes Klavierspiel, Sport im Verein hilft ihr schon viel. Morgens zu Haus nagen die Zweifel. Hat sowas Sinn, lenk ich mich ab. Und dabei fühlt sich bei ihr jeder wohl, weil sie gut zuhören kann. Mit Stil und Wärme macht sie manchen Tag wertvoll und schön. Ganz leise ahnt sie, dass es auch für sie denn mehr als andere hat sie Kraft und Zeit, Hilfe zu sein. Sie sitzt am Fenster in einer warmen Sommernacht. Heute gab es Ferien, sie fährt nicht weg. Und in den Gärten lärmt ihre Nachbarschaft beim Grill. Sie hört das Lachen bis kurz vor drei. Dass ihr mitgebracht dass gerade der sein Leben finden wird, der es verschenkt. Sie sitzt am Fenster, schaut in den Regen, Sonntag früh auf dem Kalender steht Erntedank. Da muss sie schmunzeln, denn mittlerweile kann sie sehen, Gott hat ihr Leben schon reich beschenkt.